Sonntagrogate. Vielleicht habt ihr es heute Morgen in euren Losungsheftchen schon gelesen oder auf unserem Infozettel gesehen, dass dieser Sonntag, den wir heute feiern, sich Rogate nennt. Ein Sonntag, der sich jedes Jahr wiederholt. Der fünfte Sonntag nach Ostern heißt im Kirchenjahr üblicherweise der Sonntag Rogate. Das ist bei uns ja eigentlich gar nicht so üblich, dass wir uns so fest an solche Tage halten oder binden, und das muss im Endeffekt vielleicht auch gar nicht sein. Aber es ist trotzdem gut, sich manchmal durch ein Kirchenjahr, so wie man sich Ostern und Weihnachten als Tag, als Feier, als Fest vorgeben lässt, dass man vielleicht auch so andere Themen immer wieder sich wiederholend im Jahr einfach ganz bewusst auf der Tagesordnung hat, dass diese Themen erscheinen. Und so auch dieses Thema Rogate: betet. Erhebt eure Stimme zu Gott, betet. Ein Sonntag, bei dem es um unser Bitten, um unser Reden zu Gott geht. So von der Tradition her war dieser Sonntag ein Sonntag, an dem gebetet wurde, zum Beispiel für die Ernte. Also im Vorfeld für die Ernte. Man hat Gott um Erfolg, um Segen gebeten. Im evangelischen Raum ist es heutzutage sehr oft so, dass dieser Sonntag Rogate verbunden ist mit einem Missionssonntag, dass man auch da um eine Ernte bittet. Die Menschen, die in der christlichen Arbeit stehen und vielleicht in einem Umfeld, was vielleicht noch schwieriger ist als das, was wir hier so vor der Haustür haben, dass wir diese Menschen in ihrer Arbeit, in ihrem Leben begleiten. Rogate betet. Dazu will uns dieser Sonntag auffordern. Letztlich nicht dieser Sonntag, es ist ja etwas, was Gott sich von uns wünscht, dass wir beten. Wir haben diese Aufforderung, soll ich das so sagen, fühlen wir uns da gleich wieder unter Druck gesetzt, wenn wir gesagt kriegen, bete. Es ist ja eine tolle Gelegenheit. Wir können beten, wir dürfen beten. Wir dürfen zu unserem Herrn, zu dem ewigen Gott, zu dem Schöpfer des Himmels und des ganzen Universums, des Himmels und der Erde, des ganzen Universums kommen. Wir dürfen mit ihm reden. Wir dürfen beten. Wir dürfen das, was uns ganz persönlich bewegt oder auch große Anliegen, die uns bewegen, vor diesen ewigen Gott bringen. Beten ist etwas ganz, ganz Besonderes, wenn es uns vielleicht auch manchmal nicht so erscheinen mag. Ich möchte uns zwei kurze Texte vorlesen zu dieser Aufforderung, betet, aus dem Kolosserbrief und aus dem 1. Timotheusbrief. Da schreibt Paulus jeweils an die Kolosser: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Und aus dem 1. Timotheusbrief: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Rogate, betet. Das ist die Aufforderung, die im Raum steht durch diesen Tag. Paulus entfaltet das in diesen wenigen Versen, die ich gerade gelesen habe, auf unterschiedliche Art und Weise. Er gibt uns unterschiedliche Aspekte so an die Hand, über die wir nachdenken können, die wir auch so in unser Gebet mit hineinnehmen können. Beten ist ja erstmal eine sehr allgemeine Aufforderung, die erstmal so im Raum steht, und dann kann man ja an die unterschiedlichsten Dinge denken. Was tue ich denn, wenn ich bete? Was mache ich denn da? Wie mache ich das? Gibt es da Dinge, die wichtiger sind als andere? Wie gehe ich denn da mit diesem Gebet um? Mir hat es da immer geholfen, mich an einem Gebet wie dem Vater Unser zum Beispiel, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, sie gelehrt hat, mich da entlang zu hangeln. nicht unbedingt so, dass ich das immer auswendig aufsagen würde. Das kann man sich ja auch mal machen, das tun wir im Gottesdienst ja, dass wir solche bekannten Gebete auch mal gemeinsam auswendig in der festen Formulierung beten. Aber ich glaube, dieses Vaterunser, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, das zeigt ja einfach grundsätzliche Gedanken, an denen Jesus festmachen möchte, das ist wichtig, wenn ihr betet, das tut. Nicht unbedingt mit diesen Worten, könnt ihr natürlich auch, aber in dieser Richtung betet. An diesem Beispiel sehen wir, dass Gebet in verschiedene Richtungen gehen kann. Das ist das Schöne, finde ich, zunächst einfach mal nur um Gott geht. Unser Vater im Himmel. Es geht um ihn. Wir als Gemeinde begegnen Gott, wenn wir gemeinsam beten. Ich begegne Gott, wenn ich zu Hause oder im Gottesdienst für mich still oder wo auch immer bete, vielleicht die Hände falte, vielleicht gar nicht. Ich stehe mit meinem Leben, mit meiner Existenz, mit meinen Fragen, mit meinem Leid, mit meinem Glück vor Gott und begegne ihm, wenn ich bete. Unser Vater im Himmel. Darum geht es beim Beten. In Gottes Gegenwart treten, ihm Dinge sagen, vielleicht Dinge hören, sich bewusst sein, dass man in der Abhängigkeit eines wunderbaren Gottes, eines höheren Wesens steht. Gott ist bei uns, wir dürfen vor ihn treten, wir dürfen mit ihm reden. Unser Vater im Himmel. Paulus sagt uns hier Dinge in diesen beiden Versen, in diesen beiden ganz kurzen Abschnitten, die ich gelesen habe, so unterschiedliche Dinge, wie wir unser Gebet vielleicht gestalten können. Seid beharrlich, ist hier eine erste Aussage. Ich weiß nicht, wie wir uns dabei fühlen, wenn wir das hören. Beharrlich sein im Gebet, also das spricht irgendwie für Ausdauer. Für mich schwingt da auch irgendwie sowas mit. Na, wenn ich beharrlich sein muss, dann ist es vielleicht auch gar nicht so einfach. Dann kann auch mal Widerstand sein, dann kann das auch nicht immer so einfach sein. Seid beharrlich, bleibt dran, betet immer wieder. Seid beharrlich im Gebet, wacht in ihm mit Danksagung. Auch dieses Wachen, wer das schon mal musste, aus irgendeinem Grund sich krampfhaft wach halten, obwohl man eigentlich müde ist, der weiß, wie anstrengend das sein kann. Und solche Vokabeln gebraucht Paulus hier, wenn es ums Gebet geht. Wenn ich ehrlich bin, so richtig gefällt mir das eigentlich nicht. Beten wünschte ich mir am liebsten einfach, am liebsten so, dass es immer ja, locker ist, dass es immer Freude macht, dass es immer unkompliziert ist. Und ich denke, Gebet ist unkompliziert. Wir dürfen einfach zu Gott kommen und das, was uns auf dem Herzen liegt, ihm sagen. Und trotzdem merken wir doch manchmal, dass es da auch Widerstände gibt und dass das ein und das andere Mal uns das schwerfällt. Seid beharrlich, wacht in Danksagung, muss Paulus der Gemeinde sagen. Ich fand an diesem Gedanken zumindest tröstlich, dass ich offensichtlich nicht der einzige Christ auf dieser Welt bin, dem das Beten hin und wieder auch mal nicht zufällt und wo es auch mal anstrengend sein kann. Und dass es auch schon andere Menschen gegeben hat, denen Paulus hier sagen muss, seid beharrlich, bleibt drin, bleibt dran, wacht in Danksagung und dass er ihnen so an die Hand gibt, was zu ihrem Gebet nun gehört. Dranbleiben. Im Timotheusbrief ist es vielleicht noch deutlicher formuliert. Ich ermahne nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte, Gebet, Fürbitte. Also die Gemeinde muss sich das immer wieder sagen lassen. Eigentlich eine ganz banale, logische Sache. Christen beten doch. Das ist doch selbstverständlich. Da kann man jedermann auf der Straße fragen. Da würde man diese Antwort kriegen. Im Gottesdienst wird gebetet. So sicher wie das Amen in der Kirche, so eine Redensart. Und doch merken wir vielleicht manchmal, dass das konkrete Beten, Gott zu loben, ihn zu bitten, sehr konkret, ihn um Vergebung zu bitten für Dinge, die in meinem Leben vorgefallen sind, dass das unter Umständen nicht immer so ganz so einfach ist, obwohl es vom Grundsatz her eigentlich doch einfach ist. Wir müssen uns das als Christen sagen lassen. Und ich denke, es ist gut, dass es mindestens einmal im Jahr einen solchen Sonntag gibt, der uns sagt, Rogate, betet. Tretet bewusst in Gottes Gegenwart. Betet. Tun wir sicherlich viel, viel öfter und trotzdem, diese Ermahnung steht im Raum. Zu Gott kommen, unser Leben ihm anvertrauen. Paulus sagt hier, dass wir beharrlich sein sollen. Ich ermahne euch, ihr Christen, seid beharrlich, bleibt dran, tut das immer wieder. Gebet, Fürbitte, Danksagung. Ich muss sagen, ich habe da manchmal, ja, vor allem früher, so in meinen ersten Jahren, als ich Christ geworden bin, so ein Stück auch Schwierigkeiten damit gehabt, dass ich mir gesagt habe, na, beten ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich was Schönes, das ist doch was Tolles, muss mich da einer ermahnen, dass ich das tue? Muss ich mir das sagen lassen, dass ich dankbar bin? Muss ich mir das sagen lassen, dass ich Gott loben soll? Wenn mein Herz nicht voll ist, automatisch, na, dann kann ich es halt einfach nicht machen. Das mag mal so sein und trotzdem glaube ich, dass man Gott Dank bringen kann, dass man Gott Lob bringen kann. In dem Psalm ist die Rede davon, dass Menschen Gott Lob opfern. Gott zu loben kann vielleicht auch einmal anstrengend sein, kann gegen unsere Gefühle gehen, gegen unsere Einstellung, gegen unsere Haltung. Und es ist trotzdem richtig, es zu tun. Es ist keine Heuchelei, mit schlechten Gefühlen, mit einem unguten Gefühl, wieder alles das, was man so empfindet, Gott trotzdem zu loben und ihn zu danken für all das Gute, was er uns tut und vor allem dafür, dass er unser Erlöser ist. Ich denke, wir dürfen das tun. Wir müssen uns das wahrscheinlich sagen lassen. Denn wenn wir es nur von unseren Gefühlen abhängig machen würden, würde es wahrscheinlich viel zu oft untergehen und es würde liegen bleiben, weil man wahrscheinlich immer irgendetwas findet, was dagegen spricht und was uns einreden will, naja, im Augenblick geht es gerade nicht so. Betet beharrlich und es ist uns hier auch gesagt, wofür? Für alle Menschen, es ist kein kleines Anliegen, von dem Paulus hier redet, für alle Menschen und dann nennt er die Könige und die Regierungen und sicherlich auch unsere Nachbarn und Menschen, mit denen wir so zu tun haben, die er da ganz gewiss im Blick hat, für alle Menschen, sagt er in der Timotheusstelle und im Kolosserbrief, sagt er, bittet auch für mich, dass ich eine offene Tür habe, um das Evangelium weiterzusagen. Auch das war ihm wichtig. Also der Blick in diesem Gebet geht zumindest in diesen beiden Stellen sehr massiv über den eigenen Tellerrand hinaus, in diese Welt hinaus, wo Menschen sind, die von Gott hören müssen, denen das Evangelium gesagt werden soll. Betet für alle Menschen, für die Könige, für die Obrigkeit, aber wirklich für alle. Mit der Zielsetzung, und das hat mich auch oft so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, aber ich meine, es ist ja eigentlich ein schönes Ziel, wenn man das so liest, mit der Zielsetzung, ein ruhiges und ein stilles Leben in Ehrbarkeit zu führen. Ich muss gestehen, ich habe mir das dann immer so vorgestellt, naja, so isoliert, zurückgezogen, ja, so aus dem ganzen Getriebe dieser Welt rausgelöst. Ich weiß nicht warum, für mich klingt das im ersten Augenblick so, aber ich glaube, das ist falsch gehört, wenn man das so hört. Ein ruhiges, ein stilles Leben in Ehrbarkeit zu führen, in Frömmigkeit zu führen. Ich will dann einfach nochmal das Vaterunser bemühen an dieser Stelle. Ich glaube, das geht genau in diese Richtung, wenn Jesus seine Jünger lehrt, betet, dein Reich komme. Da geht es um diesen Frieden, in dem wir leben sollen, aber das ist einfach ja, eine Lebenseinstellung, das ist eine Lebensführung, in der Gott im Zentrum steht, in der es in unserem Leben als Christen um Gottes Reich geht, um das Bauen von Gottes Reich. Also ein stilles Leben in Ehrbarkeit zu führen, heißt letztlich nicht gemütlich oder ohne, dass da irgendwas Großes passiert, sondern ich denke aus der Perspektive von Paulus, der ja wirklich umgetrieben war, der viel unterwegs war, der missioniert hat, der unterwegs war mit dem Evangelium, aus seiner Perspektive heißt das sicherlich, ein Leben zu führen, in dem er ohne Verfolgung, ohne Druck von außen, ohne Widerstand sein Leben als Christ leben konnte und dieses Evangelium in die Welt tragen konnte. Ich denke, wenn er hier von einem stillen Leben, von einem ruhigen Leben in Ehrbarkeit redet, dann meint er einfach diese Freiheit, als Christ leben zu können und diese Freiheit von diesem Evangelium auch reden zu können. Es geht ihm bestimmt nicht darum, sich irgendwo in die Einsamkeit zurückzuziehen und dann für sich zu sein und einfach das Leben zu genießen oder alleine zu sein. Ich glaube, da wäre diese Stelle sicherlich falsch oder einseitig verstanden an dieser Stelle. Paulus ermutigt uns, betet beharrlich für alle Menschen, für die Obrigkeit, für das, was in dieser Welt geschieht. Betet. Er redet hier davon von einer offenen Tür, die gegeben werden soll, die er sich für sich wünscht, die er sich sicherlich auch für die Gemeinde damals gewünscht hat und die auch für uns gut ist und wünschenswert ist. Eine offene Tür, das Evangelium zu sagen, Menschen zu erreichen. Ich musste so ganz spontan, einfach weil es mir wichtig ist und weil es uns allen sicherlich wichtig ist und weil wir die beiden kennen, an Andrea und an Nicole denken, die ja irgendwie im Namen der Gemeinde jetzt an ganz anderen Stellen in dieser Welt sind und jede auf ihre ganz besondere Art und Weise auch damit beauftragt ist, auch damit beschäftigt ist, das Evangelium an Orten in dieser Welt zu verkünden, wo es vielleicht nicht selbstverständlich ist, dass es gesagt wird, in Montenegro und in Togo, in völlig anderen religiösen und kulturellen Umständen und Situationen. Paulus sagt hier, wenn ihr betet, dann betet für eine offene Tür und betet auch für mich für eine offene Tür, damit ich das Evangelium sagen kann. Und ich glaube, das dürfen wir uns in dem Zusammenhang mindestens sagen lassen, dass wir auch für Andrea und für Nicole regelmäßig beten dürfen, dass sie diese offene Tür haben. Wenn man so von ihnen hört, was sie schildern, dann kann man sagen, ja, es geht ihnen gut. Sie tun ihren Dienst und sie freuen sich daran, diese Aufgabe zu tun in der medizinischen Arbeit und in der jugendmissionarischen Arbeit. Und trotzdem hat das alles seine Herausforderungen. Und für diese Herausforderungen dürfen wir beten. Diese offene Tür ist ja nicht automatisch da. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass gute Kontakte entstehen, dass Nicole Freundschaften schließt, dass Menschen zu diesem Schiff kommen, um sich behandeln zu lassen und dass neben dieser ganzen Hektik im Alltag dann auch noch Zeit bleibt, das ein oder andere Gespräch mit Menschen zu führen. Für all das dürfen wir beten, für all das können wir beten, dass Gott diese offene Tür schenkt, an Zeit, an Kraft, was auch immer den beiden an der Stelle, wo sie sind, auch fehlen mag. Die Herausforderung ist sicherlich groß. In ihrem letzten Rundbrief hat Nicole zum Beispiel geschrieben, dass es sie oft so ein bisschen niederdrückt, dass sie mit der Sprache noch nicht so ist, wie sie sich das wünscht. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm, wie sie das beschreibt, aber wenn es nicht die Muttersprache ist, man möchte Menschen etwas erzählen, merkt man halt doch an der einen oder anderen Stelle, dass es klemmt und dass man noch nicht so das kann, wie man das eigentlich möchte. Das sind Herausforderungen, die erstmal die Tiefe eines Gesprächs vielleicht auch manchmal ein Stück blockieren und ausbremsen. Eine offene Tür, wenn wir dafür Nicole beten, könnte das bedeuten, dass wir auch darum beten, dass es mit ihrem Sprachelernen vorankommt und dass sie da noch besser werden kann und dass sie mehr Gelegenheiten findet und auch mit den richtigen Menschen zusammen ist, die sie da auch weiterbringen und weiterführen können. Alles kleine Bausteine, die dazu dienen, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass sein Reich kommt, denn darum sollen wir beten. Betet für die Obrigkeit und betet für alle Menschen. Wir sollen an dieses Ziel kommen, ihm zu glauben und ihm nachzufolgen. Ich fand es interessant, in diesen Texten das zu sehen, diesen Auftrag betet. Wenn man diesen gerade im Timotheusbrief so im Zusammenhang guckt, ist das eingebettet in die unterschiedlichsten Dinge. Das sind sehr strukturelle Dinge. Er redet da von den Diakonen und von den Bischöfen und wie Gemeinde organisiert ist. Und das geht alles irgendwie so Hand in Hand. Organisatorische Dinge, aber dann auch solche Dinge wie das Gebet. Und man hat einfach so den Eindruck, dass da Paulus gar keine entscheidende oder gar keinen Unterschied macht. Das ist alles irgendwo wichtig. Ich habe mal so von meinem geistigen Auge geguckt, wie unsere Gemeindeordnung so aussieht. Wir beschäftigen uns dann logischerweise, muss man ja dann auch, mit organisatorischen Dingen und wie die Gemeinde strukturiert ist und so. Aber Paulus redet hier ja von diesen Dingen, aber auch von solchen geistlichen Sachen wie dem Gebet. Das gehört für ihn offensichtlich in so eine Ordnung für eine Gemeinde ganz, ganz selbstverständlich dazu. Im gleichen Atemzug von den Diakonen oder den Bischöfen in der Gemeinde zu reden und dann davon, dass alle beten sollen, damit die Menschen, die draußen ohne Gott leben, erreicht werden können. Das ist die Berufung, das ist das Ziel, was die Gemeinde hat. Ich finde das sehr interessant, dass Paulus das, ohne irgendwelche Grenzen da zu machen, immer wieder uns so aufzeigt. Es ist gut, dass wir immer wieder mal ermahnt werden oder darauf hingewiesen werden, zu beten. Und vielleicht ist das Gebet etwas, also ich könnte das aus meinem Leben zumindest so bestätigen, dass das eines der Dinge ist, die am meisten umkämpft sind, auch in meinem Leben. Man findet immer so viele tausend andere Dinge, die man tun könnte, über die man gerade nachdenken könnte, womit man sich ablenken kann, im Positiven, vielleicht auch im Negativen. Und an der Gebetszeit, an der Zeit, mit Gott zu reden, werden Abstriche gemacht. Ich habe so den Eindruck, diese Zeit des Betens ist eine sehr umkämpfte Zeit. Und man muss sich diese Ermahnung, die Paulus hier den Gemeinden mit auf den Weg gibt, sehr ernst nehmen. Bleibt beharrlich da dran zu beten. Denn das fällt im Endeffekt keinem zu. Manchmal muss man um diese Zeiten des Betens kämpfen. Manchmal muss man sie sich erarbeiten oder freihalten. Ich kenne Leute, die schreiben solche Zeiten in ihren Kalender. Weil sie sagen, wenn es da nicht steht, mache ich es nicht, komme ich nicht dazu. Aber wenn es in meinem Kalender steht, dann kriege ich da keinen anderen Termin drauf. Ist vielleicht extrem, das so zu handhaben, aber wenn es für einen Menschen die einzige Chance ist, zu seinen Gebetszeiten zu kommen, warum soll man es dann nicht so regeln? Beharrlich dranbleiben und beten. Dazu ermutigt uns Paulus in diesem Wort. Eine offene Tür, damit das Evangelium laufen kann, damit das Evangelium gesagt werden kann. Ich möchte euch einfach Andrea und Nicole noch mal ganz ans Herz legen, auch für eure persönliche Gebetszeit. Sie sind weit weg, sie sind dort, wo sie sind, nicht ganz alleine, sie sind auch mit anderen Christen zusammen. Und trotzdem ist es eine große Herausforderung, trotzdem ist es vieles fremd. Bei allen schönen Erfahrungen, die sie da sicherlich auch machen, ist es eine große Herausforderung. Und die beiden brauchen unser Gebet, unsere Gebetsunterstützung, dass wir hinter ihnen stehen und dass wir das, was sie tun, auch im Gebet mittragen. Das ist unendlich wichtig, dass wir darum beten, dass sie eine offene Tür haben, da, wo sie sind. Und wir dürfen auch für diese offenen Türen in unserem Leben, in unserem Gemeindeleben beten. Ich möchte einfach an zwei Sachen erinnern, die auch im Gemeindebrief oder auf dem Infozettel schon immer wieder mal drauf standen. Vielleicht kleine Dinge, die in diese Richtung gehen. Aber zum Beispiel, dass wir im Herbst wieder eine Chagall-Ausstellung haben werden. Kann man sich auch fragen, naja, was hat das mit der Verkündigung des Evangeliums zu tun? Wir schauen uns da Bilder eines Künstlers an. Ja, das stimmt. Mehr ist es nicht oder weniger ist es nicht. Ich muss gestehen, ich habe jetzt schon ein paar Ausstellungen hier im Haus mitgemacht und ich fand es immer faszinierend. Chagall als jemand, der aus dem jüdischen Glauben kommt, sich mit den Geschichten des Alten Testaments gut auskennt und dazu Bilder malt. Ich fand es faszinierend, wenn man sich ein bisschen mit seinen Bildern auseinandersetzt und sich genauer anguckt, was er da und wie er da gemalt hat, dass das fast so ist, wie wenn man einen, wenn man den Bibeltext dann parallel dazu liest, wenn man einen Bibeltext liest, weil er sich sehr, sehr genau an diese biblischen Texte, an diese biblischen Vorgaben hält. Man kann anhand von diesen Bildern wirklich biblische Geschichte erzählen. Menschen, die sich für Kunst interessieren und die fasziniert sind von dieser Art und Weise, Dinge darzustellen. Chagall legt sicherlich nicht jedem. Manche sind begeistert, manche tun sich schwer. Das mag sein, wie es ist, aber er erzählt biblische Geschichte auf seine ganz persönliche, auf seine ganz eigene Art und Weise. Ich fand das immer sehr, sehr faszinierend. Man konnte in so einer Ausstellung, wenn man eine Führung gemacht hat, von Bild zu Bild gehen und man konnte Menschen, die eigentlich in Anführungszeichen nur wegen der Kunst gekommen sind, an jedem Bild Gottes Wort verdeutlichen, mit auf den Weg geben. Hat mich sehr fasziniert. Einfach mal eine ganz andere Art des Zugangs. Kein Ersatz, aber einfach eine schöne Möglichkeit, über biblische Inhalte auch über die Kunst ins Gespräch zu kommen. Das könnte eine offene Tür sein. Ich war diese Tage beim Arzt und irgendwie kamen wir da drauf. Der fragte von der Gemeinde, ich erzählte von der Chagall-Ausstellung, große Begeisterung, wenn es soweit ist, müsste ich das unbedingt nochmal sagen. Das ist jemand, der wäre sonst wahrscheinlich nicht in der Gemeinde gewesen oder hätte da Interesse gezeigt. Es ist ein Weg, ein ganz kleiner erster Schritt, um einfach Kontakt zu knüpfen. Und solche Möglichkeiten dürfen wir nutzen. Damit fängt es an, diese offene Tür zu haben, ein erster kleiner Spalt vielleicht, der sich da auftut. Betet für solche Möglichkeiten, für die offene Tür, dass Gott sie uns schenkt in unserer Gemeindearbeit. Nicole, Andrea, da wo sie sind, uns in unserem persönlichen Leben. Lasst uns da beharrlich dranbleiben. Und mir ist das immer wichtig, vielleicht auch, weil ich das in längere Zeit meines Lebens vielleicht auch falsch gemacht habe und weil ich mich da selber oft sehr unter Druck gesetzt habe, gerade so in den ersten Jahren, als ich gläubig geworden bin. Und ja, dann hört man so die Geschichten von Leuten, wie sie beten und wie sie stundenlang beten und was dann alles passiert auf ihre Gebete. Das ist schön, das sind tolle Zeugnisse. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, man kann das nicht erzwingen und man kann das nicht von heute auf morgen nachmachen. Und es ist im Endeffekt wichtiger und besser, jeden Tag ein klein wenig Zeit zum Beten zu haben, als alle 14 Tage eine Stunde. Das konsequent dranbleiben, konsequent dieses Gespräch mit Gott suchen, die Gemeinschaft mit ihm haben und einfach diese Anliegen, die uns bewegen, vor ihn bringen. Das ist das Entscheidende, was dann im Endeffekt auch unser Leben segnet und froh macht und in einer guten Weise prägt. Beten ist zu Gottes Ehre. Wir beten ihn an. Aber es dient auch dazu, dass wir verändert werden, einfach dadurch, dass wir in seine Gegenwart treten. Und das schenke uns Gott immer wieder. Amen.